Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knipschild und das ist ID, Industrieversicherung Digital, mit einer weiteren Folge zum Thema AI im Unternehmenseinsatz. Und dabei, wie immer, mein Kollege Jan Jekeli. Hi Jan.
Hallo Ansgar.
Heute haben wir einen Schwerpunkt mit News vor allen Dingen zum Thema wirtschaftliche Herausforderungen beim Einsatz von KI. Wie wir auch schon so in den letzten Folgen festgestellt haben, hat sich der nach anfänglicher Euphorie inzwischen der Markt so ein bisschen gedreht und die Meldungen zu den ein oder anderen geplatzten Erwartungen und auch Stopps von Projekten kommen jetzt immer mehr durch. Und das sollte heute unser Hauptthema in den News sein. Und damit beginnen wir auch schon direkt mit der ersten News. Über mehrere Medien gegangen, bei Heise, Gartner selber hat eine Pressemitteilung rausgegeben, denn Gartner prognostiziert, dass immer mehr Unternehmen Projekte mit generativer KI einstampfen werden. Also schon ganz interessant, dass im Gegensatz zu den Hurra-Meldungen der letzten Monate jetzt mit einem Mal doch ein anderes Licht draufgeworfen wird. Also Gartner selber sagt, dass bis 2025, von heute an also anderthalb Jahre, etwa 30% der Gen-AI-Projekte eingestellt werden. Und das ist schon eine signifikante Zahl, finde ich. Ein Drittel der Projekte, dicker Daumen. Hauptgründe sind schlechte Datenqualität, unzureichende Risikokontrollen und hohe Kosten. Und man liest so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ich glaube auch einfach schon beim Start der Projekte wahrscheinlich eine fehlerhafte Zielvorgabe, dass man sich gar nicht so klar war, was man eigentlich damit erreichen möchte, wo man vielleicht Effizienzen heben möchte, Kosten einsparen möchte. Mit Sicherheit war auch vieles erstmal ein Kennenlernen von Technologie, von daher auch fair und okay, dass man diese Ziele nicht so hart definiert. Aber der Umkehrschluss, dass dann das ein oder andere auch schlicht und ergreifend gestoppt wird, macht aus Unternehmenssicht natürlich auch total Sinn, was ansonsten einfach nur Geld und Ressourcen natürlich verschwendet. Ne? Und es ist nach wie vor laut dem Bericht von Gartner so, dass laut einer Umfrage bei 800 Anwendern, also wirklich Unternehmen, die AI einsetzen, Potenzial sichtbar ist bei Umsatz- und Produktivitätssteigerung, aber die jetzigen Ergebnisse scheinen noch nicht so gut zu sein, dass alle Projekte fortgeführt werden, sondern die genannten 30% werden wahrscheinlich dann über einen dicken Daumen eingestellt. Interessante Randzahl, die ich noch wahrgenommen habe aus dem Artikel, war, dass bislang nur 5,4% der US-Unternehmen, das ist natürlich eine stark amerikanisch geprägte News hier, überhaupt AI einsetzen. Die Zahl hätte ich echt höher eingeschätzt. Wahrscheinlich sind es auch eher die größeren Unternehmen, die Ressourcen sowohl eben personell als auch geldmäßig haben, sich damit zu beschäftigen. Und also das ist schon ein etwas ernüchternderer Blick nach all der Euphorie und teilweise ja sogar den skeptischen Brillen, die sagen, haben wir hier den Anschluss verpasst, kommt hier so ein bisschen die Realität rein. Frage an dich, Jan, überrascht dich so eine Meldung oder sagst du, war jetzt, ich denke auch an unsere Peak-AI-Diskussion der letzten zwei Folgen, etwas, was eigentlich schon angesagt war?
Ja, also ich finde, was ich spannend finde, ist, dass die Projekte eingestampft wird. Das heißt, man geht eigentlich nicht in den Use Cases. Also bei den Use Cases hat man ja Zahlen von 90%, also die ersten Pilotprojekte, die eingestampft werden. Mhm. Dass man jetzt eigentlich einen Schritt weiter geht, sondern sagt, wo man eigentlich schon projektiert hat und wirklich darum sind. Es ist ja eigentlich auch so eine Zahl, die man aus dem IT-Bereich auch nicht komplett ungewöhnlich ist, dass die Projekte dann doch alle teurer werden und nicht eine langfristige, nachhaltige Investition sozusagen betrieben wird. Also insofern überrascht es mich nicht. Ich finde es spannend, dass es jetzt sozusagen kommt und die Projekte insofern nicht weitergeführt werden.
Ja, mal gucken, ob die 30% natürlich jetzt, ich meine jetzt bei allem Respekt bei den Kollegen von Gartner, ist natürlich auch eine Menge Glaskugellesen dabei, selbst wenn es eine Umfrage war, hängt es immer davon ab, wen du fragst, wie die Fragestellung war, ob es dann nachher 20-40% sind, haben wir dahingestellt, aber es wird eine signifikante Zahl sein, das glaube ich auch. Und du hast ja in der nächsten News auch schon direkt einen ganz konkreten Case mit, der auch nicht aus Amerika kommt, sondern hier aus Deutschland.
Genau, das Berliner Startup Oxolo stoppt ihr Produkt. Das ist so überraschend. Sie haben mitgeteilt, dass am 31. August 2024 der Betrieb eingestellt wird und begründen den Schritt damit. Also erstmal war es überraschend, weil letztes Jahr hat Oxolo noch eine A-Finanzierung über 13 Millionen Euro eingesammelt. Und man würde eigentlich denken, gut, es ist eigentlich auf einem guten Weg. Und jetzt dieser überraschende Schritt. Begründet wird das Gesamte damit, dass es einmal durch den EU AI Act, der jetzt am 1. August in Kraft getreten ist, die Bedingungen erschwert sind und dadurch ist es nicht mehr so einfach. Also wir müssen labeln, was wirklich AI-getrieben ist, und das macht eben gerade im Videocontent oder generierten Videocontent ist die Business Cases schwieriger. Und dann haben sie weiter gesagt, dass der KI-generierte Videocontent hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das ist spannend und überraschend und geht eigentlich genau in diese Richtung, auch was Gartner sagt, dass halt die Use Cases, die erstmal sehr, sehr hoch gelobt worden sind, dann vielleicht am Ende doch nicht einen gewünschten Mehrwert für die Firmen bringen, dass sie wirklich dafür auch bezahlen oder Geld geben wollen.
Ich frage nochmal nach, das bezog sich jetzt nicht auf die Qualität des Videos, sondern wirklich den Markt auch vom Videocontent, ne? Dass der sich ganz anders entwickelt hat als vielleicht gedacht.
Ja, genau, dass man im Prinzip dadurch, dass der Markt auch nicht unbedingt das so angenommen hat, und dass es da eben auch nicht so ist, dass man das wirklich überall mit einnimmt. Das ist, glaube ich, das Spannende, was man vielleicht noch nicht so erwartet hätte.
Ja, ich glaube, das ist auch immer so die Krux bei Investitionen oder bei solchen Startups, die weniger vielleicht auf eine Kosten- oder Effizienzseite gucken, sondern auf den Markt, also neue Marktsegmente vielleicht sogar auch damit entdecken wollen, wie eben jetzt hier AI-generierten Content, dass man da nie so richtig weiß, wie die Marktakzeptanz schlicht ergreifend ist, ne? Also bei den eher kostengetriebenen Projekten kann man natürlich schauen, wie es in den Unternehmen funktioniert und hat sie wirklich vor Augen, aber ob Markt, ob Kunden bereit sind, die in der jeweiligen Qualität bereitgestellten Produkte zu kaufen, bleibt immer eine Wette, ne? Ja.
Ja, und es ist natürlich auch eine gewisse, also möchte ich wirklich von einem Video sozusagen beraten werden oder möchte ich ein Produkt angepriesen bekommen von einem Avatar? Das hängt dann auch immer die Frage, will der User das wirklich? Ist das auch etwas, womit man sich jetzt als Unternehmen sozusagen schmücken möchte? Oder sagt man eigentlich, naja, es ist eigentlich gut, wenn man diese persönlichen Kontakte auch wirklich noch pflegen kann? Und es wird eigentlich so eine Beliebigkeit. Na, das
Ah
kann
ja,
ja auch
okay.
dadurch entstehen. Für mich ist so ein bisschen der Fall wie damals mit den Kassen, Einführung von automatischen Kassen. In Deutschland war ja auch sehr, sehr umstritten und die ersten Supermärkte haben das nicht machen können und mittlerweile ist es überall eingeführt. Also ich glaube, es ist auch ein Gewöhnungseffekt und vielleicht sind gerade die so früh mit in diesem Bereich sind, nicht unbedingt die dann das auch wirklich betreiben können.
Ja, die nicht so früh dabei sind, ist ein schönes Stichwort für die nächste News. Meta und Apple, beide im AI-Markt, obwohl bei Meta muss ich es fast korrigieren. Meta war ja schon relativ früh dabei mit den ersten Llama-Modellen, aber sie gehörten, waren immerhin dann nach OpenAI. Apple ja definitiv jemand, der erst sehr spät in den Markt gekommen sind. Was ist die News? Beide wollen und können ihre KI-Modelle nicht zeitnah in der EU veröffentlichen, ziehen sie sogar zurück, auch an einigen Stellen, wo sie geplant waren. Das betrifft vor allem die multimodalen Modelle. Beginnen wir mal mit Meta. Da ist ja gerade das 3.1er-Modell rausgekommen, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal bei uns auch im Podcast vorgestellt, was ja doch durch eine hohe Qualität beeindruckt und auch durch diesen klar konsequent eingesetzten Open-Source-Ansatz, interessanterweise gerade von Meta, werden zumindest die multimodalen Modelle, die textbasierten, sind geplant in der EU, aber die multimodalen werden erstmal zurückgehalten, weil der EU-AI-Act da einfach limitiert. Es geht ganz stark um das Thema Datenschutz bzw. auch Urheberrechtsschutz. Datenschutz, weil eben nicht sichergestellt sein kann, dass das zu Trainingszwecken genutzte Material eben nicht doch aus privaten Quellen kommt, wo es die User nicht so gerne haben, dass es dann nachher wieder irgendwo in Generaten auftaucht. Wir haben natürlich das Copyright-Thema, das also zum Teil, immer wieder jetzt so Disney als Beispiel zitiert, aber es gibt natürlich noch beliebig viele andere Marken, die spezielle Charaktere oder auch Produktnamen haben, die davor eben geschützt werden sollen vor einer missbräuchlichen Nutzung. Und das sind die Themen, die hier zurückhalten. Und das Gleiche ist auch bei Apple. Also nachdem man vor, ich glaube, ist ja auch schon wieder jetzt ein paar Monate her, dann die Produktankündigung von der Apple AI mitbekommen hat und alle jetzt Ende des Jahres entgegenfiebern, wenn es released wird. Die ersten Betas sind da raus, kam relativ zeitnah danach die Info in der EU leider hinten anstellen. Die nächste iOS-Release wird die AI-Features noch nicht enthalten. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr ohne eine genauere Terminierung. Gleicher Hintergrund, ne? Dass also hier auch erst nochmal genau abgeprüft wird, inwieweit die Modelle in der EU so betrieben werden können. Und ja, es hinterlässt bei mir immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis, ne? Auf der einen Seite sicherlich so ein bisschen die Betrachtung, wie scharf sollte eigentlich so eine Richtlinie jetzt ziehen? Inwieweit hält man hier vielleicht auch eine neue interessante Technologie von den Nutzern weg? Auf der anderen Seite die total validen Argumente, die natürlich genannt werden, hier auch von der EU. Und von meiner Seite auch einfach der Respekt gegenüber der EU und auch sogar den Konzernen, dass sie es einhalten. Ich meine, es gäbe ja auch den Ansatz zu sagen, wir machen es. Deshalb gibt es ja nicht wenige EU-Klagen, wie wir auch in den letzten News mal drin haben. Unterm Strich würde ich wahrscheinlich jetzt doch fast sagen, gar nicht schlecht, dass es passiert, in der Hoffnung, dass es da dann in ein paar Monaten auch eine Regelung gibt und vielleicht dadurch auch so ein bisschen der Wildwestbetrieb der ein oder anderen Modelle auch mal eingedämmt wird, denn eine andere News, wir hatten es im Vorgespräch eben ja drin, von, ich glaube, Black Forest heißt das Unternehmen aus Deutschland, zumindest Berlin, ich weiß nicht ganz genau, das Startup, das ist hier in Kooperation ja mit Elon Musk, ein völlig unzensiertes Modell gerade rausbringt. Das hat ja auch ein paar Schlagzeilen verursacht. Das zeigt dann sozusagen die Schattenseiten natürlich auch von einer völlig ungebändigten KI, die wirklich sehr fragwürdiges Material produziert. Und in der extremen Form kann es, glaube ich, keiner gut heißen. Und ja, von daher ist vielleicht eben diese konsequente Einhaltung auch der Vorgaben in der EU gar nicht schlecht, auch wenn es einen so ein bisschen zuckt, vielleicht auch als Apple-User gerade, der gerne mit dem Ding mal spielen möchte. Dann muss man auch mal ein bisschen Geduld haben. Wie siehst du es?
Ja, was ich spannend finde, ist diese, also dass die textbasierten Modelle ja eigentlich ganz eben eingeführt werden. Und ein textbasiertes Llama-Modell ist ja sogar bei uns schon in der Anwendung, haben wir auch viel mit rumgespielt und getestet, das funktioniert wirklich gut. Aber die multimodalen Modelle eben nicht. Und genau in diesem Zug geht ja eben auch das Startup, dieses, was ich eben vorstelle, Oxolo, eigentlich genau dieselbe Begründung wie Meta, dass da eben der EU-AI-Act das erschwert. Und da stellt sich wirklich die Frage eigentlich, ja, schützt uns das nicht nur auch ein bisschen? Und ist das nicht auch ein Grundprinzip und Werte, die wir halt haben? Und ja, deswegen glaube ich, dass es eigentlich im Moment ganz gut ist, wenn man da ein bisschen vielleicht langsamer ist und dann wirklich sieht, was nutzt uns was, was bringt uns vorwärts und nicht sofort auf den nächsten Hype und das nächste generative Modell, was uns vielleicht gar nicht so schnell und so einen hohen Nutzen eigentlich bringt. Deswegen bin ich eigentlich im Moment dafür, dass diese Regulatorik so sind und dass man da vielleicht ein bisschen abwartendere Haltung hat. Aber es ist tatsächlich auch bei mir eine Ambivalenz. Also es gibt Wochen, wo ich wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen würde, als das sage.
Naja, und vergreife ich ein bisschen vor. Vielleicht kann sich hieraus ja sogar auch, wenn wir gleich noch eine andere News durchgehen, eine klarere Positionierung und letztlich auch eine Abgrenzung von Deutschland oder von der EU, besser gesagt, sich hieraus etablieren, wo man eben nicht nur auch hinter den vermeintlichen Marktführern aus USA oder auch China hinterher hechelt, sondern schon auch an einigen Werten, wie du es auch zu Recht sagst, oder auch einfach Prinzipien aufrechterhält, um gerade langfristig, ne, wenn man wirklich das Thema Langfristigkeit, gerade auch für Unternehmen ja immer ein wichtiges Thema, ne, diese Werte ein bisschen hochzuhalten und nicht nur auf einen ganz kurzen Horizont guckt. Also wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass da wahrscheinlich so die, ich habe es eben mal Wildwestzeiten genannt, sind vorbei sind. So wie ja vieles, gerade so im Internet auch, wo am Anfang noch Copyright-Themen oder so auch noch so ein bisschen ungebändigt waren, jetzt hier auch einfach so ein gewisses Erwachsenwerden und doch einfach, muss man ja auch seine Verantwortung übernehmen, dass man hier nicht einfach alles machen kann, ist wahrscheinlich nur gut.
Ja, was ich spannend finde, ist eigentlich die nächste News, weil es so ein bisschen daran anknüpft. Ne? Wir haben Recruiter gehen in einer Flut von KI-generierten Bewerbungen unter. Und was heißt das? Wir haben eigentlich unfassbar viel Daten, die im Moment generiert werden. Und genau da bildet sich das ab. Also bis zu 50% der Bewerber nutzen KI-Tools wie ChatGPT für Lebensläufe und Anschreiben.
Da muss ich erst mal reingehen. 50%. Ne? In der News kam nicht genau raus, wo der jetzt war, aber da habe ich echt gedacht, wow, ich hätte jetzt mal so 20, 30 vielleicht gesagt oder so. Ne? Aber 50, wäre das eine Zahl, mit der du gerechnet hättest?
Oh, ich hätte das sogar noch höher gedacht. Also wenn ich jetzt, ich sehe das halt bei meinen Kindern, ne, die jetzt so 18, 19 sind, also die sich wirklich da bewerben in der Phase sind und die schreiben fast alles mit ChatGPT und eigentlich auch relativ unkritisch gibt dann eigentlich sowas raus. Und das Spannende finde ich wirklich, dass eigentlich dadurch eine Flut von qualitativ minderwertigen Bewerbungen erzeugt werden und die Personalvermittler Schwierigkeiten bekommen, da echte Bewerbungen von KI-generierten Bewerbungen zu unterscheiden. und dadurch eigentlich dieses schriftliche Bewerbungsbereich überhaupt nicht mehr ja, so eine Aussage trifft, wie man das vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren hatte, dass man wirklich sagen kann, naja, wenn das eine gute Bewerbung ist, die ist qualitativ hochwertig gestellt, da kann man schon was von ableiten. Und wenn da aber jetzt jeder einfach so einen hervorragenden Text generieren kann, dann weiß man eigentlich überhaupt nicht mehr, wie man das einschätzen soll. Und das finde ich wirklich auch spannend, wenn man jetzt das auch in den Bereichen sieht, die wir vorher diskutiert haben. Also wenn man zum Beispiel Bildcontent sehr, sehr schnell generieren kann, dann wird sehr, sehr viel Content generiert und wir können eigentlich gar nicht mehr diesen Content Herr werden. Wir wissen eigentlich nicht, was wir damit tun sollen. Und vielleicht ist es das auch, geht wieder in diese Richtung, dass es eher ein bisschen langsamer ist, ein bisschen überlegter, was ist eigentlich was wir wollen. Nur weil man etwas kann, führt es nicht unbedingt dazu, dass es den Markt wirklich bevorzugt. Weil was wir dann sehen werden, ist, dass wir Personalvermittler, nehmen wir eine KI, die die KI-generierten Lebensläufe und Anschreiben bewertet. Und so kann man diese Kette immer weiter fortführen. Und letztendlich ist es ein Ping-Pong, was aber vielleicht gar nicht mehr unbedingt einen Mehrwert in den Unternehmen oder auch für die Personen mehr bringt. Weil man dann vielleicht sich doch eher nochmal treffen muss und der Aufwand dann doch größer wird, als das vielleicht über so eine normale schriftliche Bewerbung vorher ja, möglich gewesen wäre.
Ja, ist echt interessant, hier so das Wettrennen zu beobachten. Wir beschäftigen uns ja mit Lösungen zum Beispiel, wie man gerade auch zum Beispiel in HR-Abteilungen, sind ja nicht nur die professionellen Jobvermittler, die du gerade angesprochen hast, auch die HR-Abteilungen, die ja auch darunter zu leiden haben in den Unternehmen, wie die eingehende E-Mails effizienter auswerten können, auch mit Hilfe von AI, indem man zumindest schon mal die wichtigsten Daten extrahieren kann, ne? Also wie Datum, Abschlüsse und so weiter und so weiter. AI-Unterstützung kann man ja eine Menge machen. Und jetzt über diese News merkt man, naja, die andere Seite, die Bewerber, arbeiten auch mit den Tools, sodass da wirklich so dieses gegenseitige Aufrüsten stattfindet, eine immer größere Flut. Auf der anderen Seite immer mehr Tools auch in den Unternehmen, um dem Herr zu werden. Und dann, genau wie du sagst, vielleicht irgendwann zu der Erkenntnis führen. Ich glaube, im akademischen Bereich hat man eine ähnliche Diskussion. Welchen Stellenwert hat denn so eine schriftliche Bewerbung dann überhaupt nicht und ob dann der Wert des Gesprochenen, der Wert des persönlichen Kontakts mit einem Mal eine ganz andere Dimension geht, weil es ist ja eigentlich abzusehen, ich kenne es so ein bisschen aus dem Marketing, diesen Begriff des Race to the Bottoms, also wenn du dich immer weiter mit Preisen zum Beispiel unterbietest, ist halt irgendwann mal Ende, ne? Dann ist einfach tot, dann bringt das nicht mehr und hier ist so ein ähnlicher Trend, immer mehr Content, wie du sagst, auf der anderen Seite immer mehr Filter oder Automatismen, die versuchen, das in den Griff zu kriegen. Irgendwann ist halt einfach Overkill, ne? Und dann kommt der kritische Blick, okay, fährt man einen Schritt zurücktreten und finde ich auch gerade so im universitären Bereich wirklich interessant. Naja, Hausaufgaben, macht das überhaupt noch Sinn? Muss man nicht vielmehr wieder den Vortrag machen, die mündliche Prüfung, um wirklich auch zu prüfen, wo das Wissen sitzt, bekommt dann wieder eine ganz andere Qualität, ne? Spannend.
Die schriftliche Form ist nicht mehr dann das Relevante. Ne? Ja. Und also was ich noch interessant finde, ist, dass die Bewerber eigentlich einen großen Vorteil haben gegenüber den Enterprise-Unternehmen, weil sie ja eben gar nicht die DSGVO-Konformität einhalten müssen. Das sind ihre eigenen Daten und die können natürlich jegliche Tools nutzen, die gerade im Internet zur Verfügung sind. Wenn sie noch bereit sind, ein bisschen was zu zahlen, dann können sie auch die neuesten Modelle benutzen. Und das haben ja natürlich die großen Firmen nicht unbedingt zur Verfügung, sondern sind da im Prinzip auch im Nachteil.
So, dann kommen wir auch schon zur nächsten News. Eigentlich die News mit dem schönsten Titel, finde ich, jetzt in unserem Podcast. Feuchte KI-Träume. Aleph Alpha ist nicht das Problem. Und nee, es geht eigentlich gar nicht so stark um Aleph Alpha, um das schon mal wegzunehmen. Ist ein Stück, ein Artikel aus der Cicero. Ist ja auch etwas, was wir hier weniger mal als Newsquelle haben, Cicero Magazin für politische Kultur. Und der Autor ist, da gucke ich gerade selbst nochmal nach, Anders Inset. Hier steht mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor und Deep-Tech-Investor, ein Norweger. Und der hat in diesem Artikel mal einen Blick auf Deutschland gelenkt, unter anderem eben noch durch die Aleph-Alpha-Diskussion der letzten Wochen und sagt eben im Kern, naja, um Aleph-Alpha geht es eigentlich gar nicht, sondern um Deutschland selbst. Und er spricht sogar von einer Sinnkrise, die jetzt unter anderem eben auch durch AI in Deutschland wahrzunehmen ist. Er als Norweger guckt da ja mit einer anderen Perspektive drauf als wir Deutschen vielleicht selbst. Und sagt halt, naja, das Thema kennen wir ja auch. Einiges hat bei der Digitalisierung nicht so gut funktioniert. Er nennt Gaia X nochmal. geht sogar auf den Wirecard-Skandal nochmal ein, also dass da Deutschland in den letzten Jahren nicht so geglänzt hat mit technischer Innovation, sie vor allen Dingen in Business umzusetzen. Aber, und das finde ich dann eigentlich auch sogar wieder ganz gut in dem Artikel, neben dem typischen alles ganz schlimm und alles ganz schlecht, kriegt er relativ schnell einen positiven Twist rein und sagt halt, naja, aber was ist denn eigentlich eine Chance für eine Industrienation wie Deutschland? Und er prägt hier mal den Begriff einer Industrie-KI und sagt halt, das ist die Stärke von Deutschland als klassische Industrienation, hier vielleicht einen Fokus hinzusetzen, sich auch bewusst so zu fokussieren, wird gar nicht in dieses Wettbewerbsrennen, wer hat das nächste große LLM im Schatten von OpenAI, sondern im Kontext Industrieanwendungen, in dem wir uns hier ja auch bewegen, dort sich ganz klar zu positionieren, in diesem Anwendungsfall zu schauen, wie kann ich Industrieproduktion, aber sicherlich auch im Dienstleistungsbereich hier effizienter werden mit den ganzen Rahmenbedingungen, die für Unternehmen und für die Industrie relevant sind. Das ist wirklich Effizienz, das ist auch Sparsamkeit in den Ressourcen, Energieverbrauch, das ist Security, das ist Privacy, all diese Themen und sich genau dazu positionieren und vielleicht eben so einen Massenmarkt, also ob man jetzt mit den Modellen halt in irgendwelchen Social Media Systemen oder Videogeneratoren unterwegs ist, vielleicht sogar bewusst links liegen lässt. Ne? Sagt das so nicht explizit in dem Artikel, aber es wäre dann ja so die Gegenposition. Und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz plausible Argumentationskette, die er hier auftut. Also schönes Zitat, zu glauben, man könne mit wenigen 100 Millionen etwas Ähnliches nachbauen, ist völlig naiv. Er spielt hier eben darauf an, Modelle wie OpenAI zu bauen. Es braucht Milliarden, ne? Also von daher braucht man es erst gar nicht anfangen, das ist wirklich jetzt Quatsch. Ne? Und er sagte, industriespezifische Lösungen sind profitabel. Der Digitalbereich zum Beispiel der Schwarzgruppe, das ist ein ganz interessanter Aspekt, Schwarzgruppe Lidl, wächst rasant. Hier ist also ein Unternehmen, das aus einem ganz anderen Bereich kommt, Retail, und mit einem Mal in einem Segment IT, Hosting, aber auch digitale Lösungen wächst und will mit diesem Beispiel, und von denen gibt es ja noch ein paar mehr, die auch im Artikel genannt werden, zeigen, es ist echt ein Markt in Deutschland da für innovative Unternehmen, die, obwohl es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, im Bereich Digitalisierung und auch AI sich wirklich positionieren können, weil sie den Markt Unternehmen, Industrie auch schlicht und ergreifend kennen. Und er spricht dann sogar von einem gigantischen Markt, der eigentlich da ist, der nur so klar positioniert gehoben werden kann. Ne?
Also ich kann.
Wie ist es dir so gegangen? Genau, wie ist es dir so gegangen beim Lesen der Headline? Das hat mir im Vorgespräch ja auch, du hast erst Bauchschmerzen gehabt, glaube ich.
Genau, also mich nervt dieses Thema dieser Sinnkrise. Also was ich permanent irgendwie habe, dass man denkt, irgendwie, wir können hier nichts tun und wir sind irgendwie, der deutsche Standort ist gefährdet und wir kriegen alles nicht hin und keine Ahnung. Also weil ich das Gefühl habe, das geht komplett an dem Thema vorbei. Wir haben so viele, also selbst mit sehr, sehr kleinen Modellen kann man sehr, sehr hohe Effizienzen in den Unternehmen und auch in den Verwaltungen wirklich heben. Und das ist eigentlich komplett teilweise irrelevant, was diese riesigen Modelle einem zur Verfügung stellen. Und teilweise auch wirklich nicht nachhaltig. Also wenn man sich anschaut, wie OpenAI, wie wirtschaftlich das ist, dann wird man eigentlich relativ schnell, wird das klar, dass das überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Und ich stelle mir eher die Frage, wie können wir jetzt konkret werden, die Sachen nutzen, vielleicht auch lernen, was vielleicht ein Markt in den USA schon durchlebt hat und gesehen, naja, viele dieser Projekte, die eben auch eingestellt worden sind, sind eben auch international oder in Deutschland gibt es jetzt vielleicht noch gar nicht so viele Projekte, die eingestellt werden. Und das ermöglicht uns eben auch hier als im Standort Deutschland, diese Fehler nicht zu wiederholen, sondern wirklich darauf einzugehen, was man wirklich machen kann, relevante Use Cases zu heben und dann wirklich was voranzubringen. Und ich glaube, darauf sollte man sich konzentrieren und nicht in so einer Sinnkrise verhaften. Und ich meine, bei LinkedIn liest man das ja auch nach und immer wieder, dass sich alle da ja im Prinzip drauf ausruhen, ist so ein bisschen mein Gefühl auch, weil wenn alles so schlecht ist, dann brauche ich auch nichts tun. Und das ist eigentlich was, wo ich keine Lust drauf habe. Deswegen war der erste Impuls zu sagen, nee, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden. Aber dann, nachdem wir diesen Artikel dann nochmal zusammen durchgesprochen haben, muss ich sagen, es ist doch ein spannendes Thema. Weil das auch eigentlich mit der Strategie, oben haben wir über Apple gesprochen, wir haben über, und da habe ich vor einem halben Jahr noch gesagt, okay, gut, das macht keinen Sinn, auf Apple zu setzen. Und jetzt sieht man Apple als Second Mover, bringt die Modelle eigentlich sehr, sehr effizient zusammen und hat eine sehr, sehr gute AI-Strategie. Und vielleicht ist das auch eine Chance in Deutschland, genau so etwas zu tun.
Ja, und das ist vielleicht auch, wenn es wirklich immer so ein bisschen blöd ist, dass man mit diesem Apple-Beispiel so ähnlich wie mit Tesla oder so immer wieder um die Ecke kommt, aber die immer klarer werdende Positionierung Privacy. Ja, also das ist ihnen wirklich auch sehr langsam ja erst über die Jahre gelungen. Also vor 5 Jahren hätte ich das noch gar nicht so wahrgenommen, ne, irgendwie. Aber man kann ja sagen, mit jedem Produkt oder mit jedem Baustein, den sie haben, ziehen sie das auch konsequent durch. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel für eine Markenbildung und auch für eine Positionierung, an der auch dann eben so ein Land wie Deutschland oder auch eine EU dran reifen kann und sagt, ja, also wenn ein Unternehmen das schafft, an einem vielleicht nicht direkt monetär kurzfristig nutzbaren Vorteil wie Privacy, ne, oder Efficiency oder wie auch immer dran ist, das kann funktionieren, wie eben ein Apple zeigt. Man muss konsequent sein, man muss auch an vielen Stellen sagen, da lasse ich mal was links liegen und mache nicht mit. Ne? Also bei Apple zum Beispiel preisgünstige Massentelefone wird ja immer wieder auch mal eingefordert als Beispiel. Ist ein interessanter Markt. Ne? Und dass man hier eben sagt, ja, so dieses, das gefällt mir einfach an dieser Idee Industrie-KI, so simpel sie ja ist, genau wie Privacy eigentlich total simpel ist, ne, für ein Smartphone, aber es durchzuziehen mit all den operativen Entscheidungen, die du jeden Tag fällen musst, ne, wo teile ich Daten, wo stelle ich den User und seine Privacy in den Mittelpunkt, der Funke ist bei mir so gekommen und sicherlich auch ein bisschen zu schaffen, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, jetzt wo dieser Hype ja doch auch, wir hatten beim letzten Mal darüber diskutiert, vielleicht ein bisschen abnimmt, mal durchzuatmen und zu überlegen, okay, wo soll es eigentlich hingehen und wie wollen wir als Unternehmen sicherlich, aber auch als Gesellschaft, auch als EU uns da positionieren. Ich sehe zum Beispiel keinen großen Unterschied zwischen USA und China, einfach mal von der Positionierung. Es ist wirklich das Wettrennen, wer macht im Zweifel vielleicht noch die, in Anführungsstrichen, besseren Modelle. Aber ein weiteres Merkmal, ein Attribut, was man noch daneben klebt, besondere Innovation oder sowas, sehe ich jetzt aktuell auch nicht. Klar, die Qualität wird besser. Multimodalität war so ein letzter Sprung. Und da steckt was drin. Ne? Und ich glaube, den Zeitdruck haben wir auch nicht. Das war noch als letzter Gedanke so von mir dazu. Ich glaube, die Zeit ist da, gerade wenn man im Industriekontext ist. Ne? Industrieunternehmen springen auch nicht auf jeden Zug sofort auf, sondern sie wollen überzeugt werden, wo ein Mehrwert für sie ist, häufig auch ein finanzieller. Ne? Ist das günstiger, wenn ich mit AI zum Beispiel was mache? Kann ich einen Wettbewerbsvorteil davon generieren, etc.? Und da mal ein bisschen drüber nachzudenken und dann passgenaue Angebote zu überlegen, attraktive Standortvorteile vielleicht auch daraus abzuleiten, ein bisschen zur Forschung. Hört sich für mich sehr plausibel an.
Ja.
Alright, so, dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Normalerweise der Prompt of the Day. Ich habe jetzt dieses Mal kein Prompt dabei, sondern was ich wirklich interessant war, mal ein Paper, nach langer Zeit mal wieder eins gelesen. Es werden ja auch immer mehr, wahrscheinlich auch AI generiert. Von 6 chinesischen Kollegen bin ich drüber gestolpert, weil es ein Thema adressiert hat, was ich bei uns auch einfach so im Unternehmensalltag immer wieder hatte, nämlich wie viel oder wie lange Texte oder auch Codezeilen kann denn so ein AI-Modell eigentlich generieren? Und wenn man sich alle Modelle mal anguckt der letzten Jahre, auch OpenAI, dann ist ungefähr bei 2000 Wörtern oder Token Schluss. Ganz interessant. Ne? Also wenn man etwas Längeres generieren will, muss man sequenziell in mehreren Schleifen arbeiten, hat dann Konsistenzprobleme und so weiter. Und hier ist es Forschern mit sehr wenig Aufwand gelungen, aus dem Llama 3, 3.1 und noch einem anderen auch sogar, durch Nachtraining mit relativ wenig Aufwand, jetzt mit einmal die Generierung von bis zu 20 oder 32.000 Wörtern am Stück zu machen, die auch sinnvoll sind. Also das ist wirklich interessant und das Learning, was ich so mitgenommen habe, ist, es ist alles auch eigentlich keine Rocket Science, liegt an den Trainingsdaten. Es liegt wirklich an den Trainingsdaten. Die meisten Trainingsdatensätze bis jetzt, auch da modellunabhängig, sind eben ungefähr, whatever, in dieser Größenordnung 2000 Wörter. Die meisten User brauchen auch sozusagen nur ungefähr so diesen Output. Aber es gibt eine Menge Anwendungsfälle, wo du einen längeren Output hast. Ich denke insbesondere auch an Softwareentwicklung, also wo du ja auch mal einen längeren Code generieren willst am Stück. Und dann brauchst du auf der einen Seite größeres Inputfenster, das hatten wir ja ein paar Mal, dass man möglichst viel Infos reinstecken kann in den Prompt oder in den Input. Aber du willst auch am Stück mal nicht nur ein Hallo-Welt-Programm generieren, wenn wir bei der Software bleiben, sondern vielleicht mal wirklich eine etwas komplexere Applikation, die ausgedruckt dann mal 50 Seiten lang ist. Und hier tut sich gerade ein kleines Türchen auf, aber immer wieder faszinierend, wie es dann sogar einer Handvoll Forschern hier gelingt, das zu machen. Und ich kann nur jedem den Tipp geben, wir packen es in die Shownotes, es ist auf GitHub verfügbar, die Modelle sind Open Source, die folgen hierher dann auch bei den Modellen, den Vorgaben sozusagen von Meta, alles, was darauf gebaut wurde, muss auch Open Source werden, funktioniert selbst auf dem lokalen PC beeindruckend, muss man einfach mal sagen. Auch in einer guten Geschwindigkeit auf dem PC, Deutsch wird unterstützt, kleinen Prompt eingeben und 40 Seiten Text generieren. Ist schon echt beeindruckend, muss man sagen. Und ich kann es nur wiederholen, je nach Prompt natürlich und je nach Thema, auch wirklich gut. Also nicht ein totales Halluzinieren und vor sich hin labern. Ne? Also ich freue mich schon drauf, wenn wir das Pferd mal bei uns in dem einen oder anderen Kontext auch mal mit Code probieren. Da gucke ich mal gerade, ob ich noch ein paar Kollegen mal bei Gelegenheit begeistert. Und müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten, Jan. Das ist, glaube ich, echt spannend, was da gerade passiert.
Ich glaube, das ist ja für mich so ein bisschen der heilige Gral, wenn man das lösen kann, wirklich die Migrationsprojekte, die es da in der Softwareindustrie gibt, wirklich über GenAI lösen könnte. Und dafür ist das Kontextvideo oftmals noch zu klein. Das ist ein großes Problem und das andere Problem ist halt das der Generierung. Vielleicht hilft uns das, ja. Also bin ich sehr, sehr gespannt. Freue ich mich drauf, das mit dir zu diskutieren.
Genau. Link ist in den Shownotes. Kann man sogar auch als Normalsterblicher ohne viel technisches Know-how einfach mal ausprobieren, wenn man mal was Längeres generieren will. Von daher diesmal kein Prompt, sondern mal ein Modell, das auch wirklich mal was anderes generiert. Viel Spaß. Bin gespannt, ob es da vielleicht auch mal die eine oder andere Rückmeldung gibt oder gerne, wenn ihr was Interessantes generiert habt, auch mal das Generat an uns schicken. Hier, dann vorlesen wird dann ein bisschen lang wahrscheinlich im nächsten Podcast. Aber vielleicht können wir hier mal ein paar Erfahrungen teilen. So, Blick auf die Uhr, halbe Stunde. Eigentlich hatten wir uns 20 Minuten vorgenommen, aber wie immer, wenn man dann einmal ins Philosophieren bei dem anderen Thema kommt, bleibt man nochmal hängen. Ich hoffe, es war auch für die Zuhörer kurzweilig und ihr habt das ein oder andere mitgenommen an interessanten News. Jan, vielen Dank an dich. Hat wie immer Spaß gemacht.
Mir
Danke
auch.
Dir. Mach's gut. Danke. Ciao.